Ich mache heute einen, wie man es lesen kann, Vortrag Proxmox mit Ceph. Das ist ein sehr gängiges Thema, was bei uns immer in der Firma wieder auftritt. Kurz zu mir. Ich habe nachgerechnet, das sind nicht mehr 10 plus, das sind ja schon 15 Jahre, die ich IT mache. Und bin seit ungefähr, lass es gut 2 Jahren sein, bin ich bei Proxmox als Entwickler. Und bin mit dafür verantwortlich, eure Wünsche in Code umzusetzen und Bugfixes zu machen. Mein Schwerpunkt, wie man es hier schon feststellen kann, ist ein bisschen Ceph mit Proxmox. Und da will ich heute ein bisschen einen Überblick geben, was machen wir denn so, was sind so die Fallstricke, wenn man sich mal darüber nachdenkt, was man für ein Projekt machen will, wie testet man grundlegend. Aber wer testet, der testet und testet natürlich. Und ich würde vorschlagen, wir legen mal mit dem los, wer Proxmox ist, falls es jemand noch nicht kennt, Proxmox. Wir sind eine Wiener Firma und sind seit 2005 und haben 20 Mitarbeiter, schreiben ungefähr schon so lang 10 Jahre Proxmox VE, wenn ich mich so im Kopf habe, war unlängst unser Geburtstag. Angefangen hat das eigentlich nicht mit dem Proxmox, sondern mit dem Mail-Gateway. Bei der Entwicklung von dem Mail-Gateway, das mittlerweile auch Open Source ist, kam der Fall auf, sogar, ja, ich habe ein Testsystem, ich will das vielleicht auch bei Kunden einsetzen. So ein damals noch VZ-Container war halt einfach ein bisschen blöd zum Administrieren, da gab es noch keine Oberfläche und das war halt schwer für einen Kunden zu sagen, schau, da ist unser Mail-Gateway und aber kümmere dich selber. Da ist dann unser Chefentwickler hergegangen und sagt, ja okay, ich brauche was, ich schreibe mal eine Oberfläche und ich verwalte meine Container auch für Kunden damit und damit ist Proxmox VE geboren. Mittlerweile ist es so groß, dass wir da auch Dienste anbieten, also wir machen Subscriptions für wer Leute wie Support haben wollen. Wenn quasi Open Source Community Support reicht, dann gibt es natürlich unser Forum, unsere Mailinglisten und zu guter Letzt, wer sich auskennt, der lädt die ISO runter und installiert und legt los. Ja, ich fange immer damit an, mit was ist Hyperkonvergenz und bleib auch sehr, sehr, sehr einfach damit, weil so sind ewige Diskussionen. Die Hyperkonvergenz im Prinzip ist eigentlich aus dem altmodischen oder althergebrachten Netzwerkdesign, das man so hatte. Ja, hier steht ein File-Server, da steht vielleicht noch eine SAN irgendwo. Es gibt seine Server, man hat seine Clients, man hat einen Haufen Switche, die man konfigurieren und managen muss, damit man einfach zu seinem Kunden die Dienste ausliefern kann oder zu seinen Kollegen. Mit der Hyperkonvergenz, das ist der Ansatz, wir mergen alles zusammen und haben dann nur noch eine Box, um die wir uns kümmern müssen und haben da drin dann unser Computer, also wo unsere Services laufen, wir haben unser Storage mit drin, wo wir das auch mit dem Fall von Ceph beliebig und leicht erweitern können. Und wir bauen unser Netzwerk ein und können alle lustigen Sachen machen, die uns der Linux-Kernel so zulässt. Und dann haben wir ein Proxmox VE mit Ceph. Also wir kommen von einem traditionellen Ding mit einer SAN, mit ein paar Switches und schieben das zusammen in eine hyperkonvergente Infrastruktur. Proxmox bietet neben KVM, um die virtuellen Maschinen zu machen, auch Container an und wir machen halt den LXC haben wir dafür und verwalten beides über dieselbe Oberfläche und können damit entweder kleinere Dienste à la Docker in der Sinne oder VMs anbieten. Ja, Ceph, ich glaube, es gibt, glaube ich, kaum jemanden, der jetzt nicht schon mal Ceph irgendwo gehört hat. Ja, es ist für unser Thema jetzt zugrunde liegendes Storage. Fängt an mit mindestens 3 Knoten. Und wenn ein verteiltes Storage für Hochverfügbarkeit benötigt wird, ist das für uns die Technologie der Wahl. Und Ceph hat den Vorteil, es heilt sich selber, es kann beliebig erweitert werden an Speicherplatz. Man verteilt das Ganze übers Netzwerk, man kriegt also auch noch bessere Schreibraten oder Leseraten zusammen, die man sich sonst von einem herkömmlichen RAID-Controller so kennt. Wichtig für Ceph, wenn man damit anfängt, es ist viel einzulesen und ich will das ein bisschen jetzt in dem Vortrag ein bisschen rausnehmen und ein paar grundlegende Sachen zeigen und mit dem kann man eigentlich schon rennen und dann zum Beispiel bei seinem Kunden oder bei sich in der Firma ein Trino-Cluster hinsetzen und wenn man ganz geschwind ist, ist man so in einer Stunde fertig. Dann hat man ein vollwertiges Ceph drauf. Wir haben uns für Ceph entschieden, einfach weil wir ein Block Storage gebraucht haben zu Beginn. Da war noch gar nicht die Rede, dass wir das CephFS verwenden wollen, was mittlerweile eingebaut ist. Anscheinend haben wir recht gehabt und mittlerweile nach der Umfrage zu urteilen, die jetzt 2018 war, ist ein Drittel der Leute, die uns mit Ceph verwenden von der ganzen Umfrage und ein großer Teil davon macht gleich das Monitoring und das ganze Management über Ceph. Ja, angefangen haben wir mit Version 3 von Proxmox Ceph schon einzubauen, also es ist schon eine Zeit her. Ja, wer nachlesen will, natürlich unten drunter der Link zu unserem Forum-Post und da geht es dann weiter zum Link auf die Ceph-Webseite, wo man sich auch das LibreOffice, also das CSV-File, runterladen kann und sich selber die Statistik zusammenbasteln kann, wer will. So, damit man mal so ein bisschen Bild hat davon, dass ist unsere Ansicht für das Ceph-Cluster an sich. Ganz, ganz schnell erklärt, das sind unsere Ansicht für die Storages, für welche Maschinen gerade laufen, welche Nodes, also wenn man Node aufklappt, dann sieht man diese Detailansicht. Hier haben wir unsere ganzen Einstellungsgeschichten, je nach Host oder im Datacenter oder vor VM ändert sich die natürlich. Und unter unserem Hostpunkt kommen wir dann zum Ceph und wir zeigen die Übersicht, also man sieht schon mal, ob das Cluster gesund ist. Man kann das über unsere API auch abfragen und so ein externes Monitoring füttern. Man sieht im weiteren Schritt die Konfiguration, man kann die Monitore damit darüber installieren oder prinzipiell man kann jeden benötigten Ceph-Dienst über die GUI installieren und damit kann man schon ganz einfach, wenn man jetzt nicht Kommandozeile machen will, sich das Ceph-Cluster und den Proxmox-Cluster zusammenbauen. Das Ganze geht natürlich auch über die Kommandozeile. Im Prinzip ist das so, dass wir einen API-Server haben, der sowohl von der GUI verwendet wird, als auch in der Kommandozeile. Also das Ergebnis, was man in der GUI macht, ist das gleiche wie in der Kommandozeile. Da ist man so, wie gesagt, mit dem Ceph alleine sicherlich in einer halben Stunde fertig, hat sein Cluster aufgebaut und es läuft. Und mit den 3-4 Kommandos, wenn man ein Ceph init, also ein PVE Ceph init macht, ein install, dann sein create monitor, also monitor create in dem Fall jetzt, OSD ist created und fertig ist man. Alles andere wird von uns oben drüber verwaltet und schon vorweggenommen, dass man sich um die einzelnen Dinge nicht so kümmern muss. Ja, in dem Fall ist es wirklich so. Verwende immer genug von allem. Wir erleben es oft, dass man bei uns im Forum oder im Kundensupport kommt, so quasi, ja, ich habe mir jetzt überlegt, so ich mache mir mein Ceph-Cluster und stecke da irgendwelche Spinner rein und stelle dann fest, so ich bin zu langsam, ich kann nicht genug IOPS zusammenkriegen, was mache ich, meine ganzen Server sind langsam im einfachsten Fall oder im anderen Fall. Cluster mit 3 Nodes, jeweils 4 NVMEs drinnen, die alleine schon so viel machen, dass die Ohren wackeln. Und dann war es so quasi, ja, ist mein 10 Gigabit Netzwerk eh okay. Das sind halt Dinge, drum im Generellen immer genug von allem. Heißt, wenn wir ein Cluster dimensionieren, von der CPU her, vom RAM und vom Netzwerk, wir brauchen Ceph im hyperkonvergenten Fall mit Proxmox, mit Containern, mit KVM, also mit vielen Diensten, braucht einfach auch viel Holz im Server, sonst wird das nichts. Ich habe immer so eine kleine Faustregel, das ist so eine Milchmädchenrechnung, die heißt, für jeden Service verwende einen Core und damit meine ich auch Hyper-Threading, also einen Thread so zu sagen, also den einen Core für jeden Dienst, also hat man einen OSD-Dienst laufen, dann rechne ich mal, okay, ich brauche einen Core. Ich habe ein Netzwerk, zum Beispiel ein 100 Gigabit-Netzwerk, da wird das sowieso sehr relevant, ich brauche einen Core und dazu kommt dann noch die hohe Taktung, auf das komme ich nochmal zurück. Dazu kommt, je nachdem, wie viele virtuelle Maschinen man sich aufstellt und wie viele Ressourcen man denen geben will, braucht man natürlich auch wieder x Cores dafür. Und irgendwann landet man halt nicht mehr bei einer 6-Core-Maschine, sondern dann auf einmal, dass man halt 24 Cores braucht. Oder man nimmt mehr Server und verteilt das Ganze natürlich. Dasselbe gilt natürlich für den RAM. Man sagt auch bei Ceph, 1 Terabyte an geschriebenen Daten auf den Platten, also auf einem OSD-Daemon, ist 1 Gigabyte RAM. Wenn ich jetzt auch schon 8 OSDs in einem Server habe, dann ist es so, sagen wir mal, 1 Terabyte auf jedem, dann habe ich 8 Gigabyte plus, was man dann rechnet. Man hat ungefähr im Standardfall 4 Gigabyte an Caching, was der OSD-Daemon verwenden kann als Standardlimit. Und wenn wir das weiterrechnen, man hat seine KVM-Maschinen, man hat seine Container und irgendwann landet man halt auch dann bei Größenordnungen, wo halt ein Heimrechner vielleicht nicht mehr ausreicht, um Ceph zu betreiben. Beim Netzwerk. Das Netzwerk ist eine sehr, sehr heikle Geschichte. Leider kommt sehr oft vor, dass man zwar sieht, okay, man will Ceph einsetzen, man hat gute Server und dann steckt man sich 2 10 Gigabit Ports zusammen in einem Bond und schiebt den auf einen Switch und sagt so, hurra, ich habe jetzt ein schnelles Ceph Storage. Man lernt ziemlich schnell, dass das leider dem nicht so ist. In vielen Fällen sehen wir einfach, dass gar nicht so sehr die Bandbreite, die Rolle spielt, sondern die Latenz. Und Latenz ist eines der Themen, die, ja, als ich angefangen habe mit der Lehre, da war so Latenz, ja, ist eh da, aber musste ich nicht drum kümmern. Mittlerweile ist es ein sehr wichtiges Thema. Später sehen wir noch ein bisschen Tests, was ich damit meine mit Latenz. Was wichtig ist, wir verwenden 100 Gigabit-Karten. Bei einem kleinen Cluster mit 3 Nodes kann man das schön im Full Mesh zusammenstecken. Man spart sich den Switch, der sonst seine 10.000 Euro immer so kostet. und schafft damit schon mal die Latenz nach unten zu schieben. Dann empfiehlt sich immer, CPUs mit einer hohen Taktung zu verwenden. Natürlich auch wieder. Je schneller die Geschichte verarbeitet ist, desto schneller ist sie wieder draußen. Desto geringere Latenz. Und zu guter Letzt sagen wir immer, auch für die Latenz, verwendet in kleineren Clustern speziell SSDs. Also wenn wir jetzt in CERN-Größen denken, dann spielt das da wieder keine Rolle. Das ist eine eigene Mechanik dort. Aber in je kleiner das Cluster, desto mehr muss man darauf Wert legen, dass man halt ordentliche Hardware hat, die so gering wie möglich Latenz hat. Wenn man natürlich 100 oder 200 Kisten hat, die man mit Ceph bedient, dann verteilt sich das wesentlich schöner. Und man muss jetzt dann nicht unbedingt 100 Gigabit verwenden, wenn man es schnell haben will. Ja, ich habe es schon ein bisschen vorweggegriffen. Einige Fallstricke, die uns immer wieder auftauchen, die für uns auf unserer Seite vom Support immer dann so ist, so quasi, ja, ich weiß eh, aber du musst es doch anders machen, ist kein separiertes Netzwerk. Grundgedanke, ich habe einen Server, ich habe eine Onboard 2x10G, dann mache ich einen Bond drauf, dann schmeiße ich ein paar VLANs drauf, hurra, ich habe mein Netzwerk separiert und das ist gut so. Bei einem Proxmox-Cluster wird Chorus im Grunden drunter verwendet, das sehr latenzsensibel ist. Und wir sprechen da halt von Millisekunden. Und wenn jetzt da ein Ceph-Traffic oben drauf liegt und man nehme mal im einfachsten Fall an, man rebootet eine Node, weil man Wartung gemacht hat, dann wird man feststellen, dass eben die zwei anderen Nodes im Cluster im schlimmsten Falle auch rausfallen, weil der Chorus-Traffic gestört war und seine Hochverfügbarkeit, seine Dienste, die unter Hochverfügbarkeit sind, sind plötzlich halt nicht mehr hochverfügbar, weil alle Nodes sich resettet haben. Weil eben mit dem Grundgedanken, ich schmeiße alles und ich habe es per WLAN separiert, wird nicht darauf eingegangen, dass es die Ressourcen auf entweder mit QoS niederbindet, dass halt zum Beispiel Chorus-Sync Vorrang hätte, was aber viel wichtiger und viel einfacher ist. Meistens hat man einen 1-Gigabit-Link noch an dem Server dran und den steckt man an irgendeinen Switch, den man hat, also doch hoffentlich einen guten und keinen Desktop-Switch, und fährt darüber sein Chorus-Sync. Dann hat man das physisch schon separiert, man muss sich nicht mit QoS rumschlagen, was ohnehin ein schwieriges Thema ist mit den allen unterschiedlichen Varianten der Hersteller. Und man ist auf der sicheren Seite, dass genau nur CoSync über dieses Netzwerk läuft und das Cluster fällt nicht auseinander, wenn man seine hochverfügbaren Dienste drauf laufen lässt. Ceph hat es auch gern, separiert zu sein, auch in dem speziellen Grund Latenz. Es ist dann das Einzige auf der Leitung, was dort läuft. Die Bandbreiten, wenn man dann später habe ich noch eine Grafik, nein, stimmt gar nicht, die Grafik, ja, obwohl, ich habe eine Grafik, die zeigt, in welchen Bandbreiten liegen wir dann sprechen bei einem Ceph-Cluster. Schon vorweg, im Forum gibt es bei uns das Benchmark-Paper zu Ceph, was wir gemacht haben, und da drin ist es schön aufgelistet, wenn man schon ein 3-Node-Cluster mit jeweils 4 SSDs, und da rede ich von Enterprise-SSDs, die genügend IOPS bieten, wenn man die einbaut, dann kommt man locker über seine 10 Gigabit und kann man schon drüber nachdenken, ob man nicht vielleicht mehr draus machen will. Ja, so, jetzt waren wir beim Netzwerk. Jetzt gehen wir ein bisschen weiter in die Hardware, in den Server. Wir empfehlen für Kleincluster grundsätzlich SSDs und bitte keine Evo oder so Home-Consumer-Prosumer-Dinger, weil das geht schnell in die Hose. Wenn man den ersten Test startet, dann fällt das gleich einmal um und so, ich habe ja gar keine AIOps, aber die SSD wäre eigentlich so gut. Zu Hause in meinem Gaming-PC habe ich eine drin, das funktioniert super. Aber für Ceph würde ich die halt nicht einsetzen wollen, weil im 4K Sync-Writes liefert die so eine schlechte Performance. Und das passiert halt ziemlich oft, dass halt mit Sync kleine Pakete rausgeschrieben werden und das dann auch übers Netzwerk passieren kann. Da bietet sich's an, gute IOPS-Zahlen für seine SSDs zu haben. Oder man verwendet gleich NVMe-SSDs in der Liga. Hohe Taktung für CPU, das wird auch oft vergessen. Generell Enterprise, also i7 und so ist nett, aber es braucht dann schon in der Liga von einem Xeon oder von einem Epic, wenn man ein kleines Cluster hat, wo man halbwegs auch sagen kann, man will schnelle Storage drauf haben. Das wird oft auch vernachlässigt. Und zu guter Letzt, das Overcommitment. Das wird vielleicht in der Laufe der Zeit passieren. Das ist mir selbst auch aus eigener Erfahrung passiert. Man fängt an, man rechnet so mit so und so viel Storage und so viel VMs und so viel Ressourcen, rechne ich. Und irgendwann dazwischen, jetzt habe ich doch zweimal, dreimal so viel draufgepackt, als es eigentlich drauf geht. Funktionieren tut's. Das sehen wir auch immer wieder. Dank KSM und anderen kleinen Hilfsmitteln klappt das ganz gut. Spätestens im Ernstfall stellt man dann fest, wenn eine Node kaputt ist in einem Cluster, wird dann der Teil, muss er irgendwo hin. Wenn er nicht quasi sozusagen nutzlos ist, wird er auf andere Maschinen geschoben. Und dann hat man wirklich das Problem, weil dann ohnehin schon overcommitted ist und dann kommt obendrauf noch etwas an Ressourcen, die man dann schon gar nicht mehr zur Verfügung hat. Und dann ist der Schmerzfaktor schon so groß, weil in dem Moment, wenn das Cluster in einem Fehlerzustand ist, einfach das ganze Cluster auseinanderfällt, da es hinten und vorn nicht mehr hinterherkommt, irgendwie IOPS zu liefern oder irgendwie CPU-Zeit für irgendwas freizugeben, was in dem Fall gebraucht wird. Drum immer genug frei haben, das ist ein generelles Statement, nicht nur für jetzt speziell das Cluster bezogen. Aber es hilft schon, wenn man weiß, man will ein, zwei Nodes Ausfälle haben und man muss diese Ressourcen, die dort ausgefallen sind, an einer anderen Stelle wieder starten. Also das muss man auch im Hinterkopf behalten. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Ja, und ansonsten schaut euch unser Forum an und das ist so das Mailinglisten, da seht ihr, was oft so, wenn ihr mitlest, was oft so durchkommt. Und da sieht man dann sehr stark, welche Themen, welche Schwerpunkte sind, auf die man dann besonders Acht geben muss, wenn man sich ein Cluster erstellt. Ja. Wir, wie man schon sieht, die Basis, also testen, testen, testen. Und auch wenn das Projekt eine Deadline hat, der Chef im Nacken sitzt, ihr tut es gut dran, das wirklich konsequent euer Cluster zu testen. Oftmal vergisst man eine Kleinigkeit, die dann im laufenden Betrieb dann schreckliche Folgen hat, wo Hardware im einfachsten Fall einfach nur Hardware neu gekauft werden muss und man muss upgraden. So ist es mir passiert. Das erste Proxmox Ceph-Cluster, das ich gemacht habe, Hardware gekauft, dachte, ja, das wird schon alles so hinhauen und festgestellt nach einem guten, nicht mal einem halben Jahr, ja okay, ich kann das Zeug wegschmeißen und anfangen neu zu kaufen. Weil einfach ich diese Voraussetzungen noch nicht wusste, der schnelle CPU, wie viel RAM man braucht, was es mit dem Netzwerk so auf sich hat. Und darum bin ich irgendwie bei Proxmox zur Güte gekommen, die Tests zu machen. Also die habe ich verbrochen, die Tests. Wir testen mit FIO. Ich meine, das ist so das, denke ich, allergängigste Tool auf Linux, um Storage zu testen. Wir verwenden auch den Rados Benchmark, was unten drunter wiederum eigentlich nur FIO nimmt und damit seine Tests fährt. Also einmal mache ich es selber, einmal macht es Rados für mich. Die Hardware, die man hier sieht, die ist jetzt schon ein bisschen älter. Wir haben, ich glaube, seit einem Dreivierteljahr haben wir diese 100 Gigabit Karten mit einem entsprechenden Switch von Mellanox oder Nvidia. Wir haben in unseren 64 GB RAM, aber wir testen in dem Fall hier nur Storage. Und dafür habe ich, das sind 64 GB RAM genug, da wir auch keine, in dem Fall auch keine Langzeittests gemacht haben, sondern eigentlich nur kurze 60 Sekunden, also ein Bursts eher getestet haben. Empfehlen tut sich natürlich beides. Ist aber natürlich ein Zeitfaktor, wenn man mal 2-3 Tage sein Cluster einfach mal testet. So, schön zu sehen. Genau. So. Die rote Linie ist die Latenz, die wir FIO angibt, und das andere ist natürlich unser Write, die IOs, die sequenziellen. Wie man hier schön sieht, natürlich die großen, die P3700, die es schon nicht mehr gibt, das ist eine 800 GB Variante, und die P4800X, die ist eine 400 GB Variante. Also man sieht, die 3D-XPoint-Technologie bewährt sich da und ist dann doch ein bisschen schneller. Aber man merkt auch, der Preis ist ein bisschen doppelt so hoch. Also ich kriege die P3700, habe ich für denselben Preis für 800 GB gekriegt, wie ich jetzt die 400 GB von den Optane habe. In unserem Benchmark-Paper haben wir die Samsung SM verwendet. Die liefert sehr, sehr gute Werte. Es ist ich kann sagen, das ist schon eine Lieblings-SSD, die wird sehr häufig verwendet. Mittlerweile ist die SM883 draußen, also der Nachfolgermodell. Habe ich noch nicht in den Händen gehabt, aber man sagt, die soll um dieselbe Performance liefern. Und ich habe mehr zur Belustigung nochmal reingehaut, eine Seagate. Das ist eh schon eine Enterprise-Platte, die aber man sieht, weit abgeschlagen von den anderen liegt. Und selbst ja, von der Latenz brauchen wir gar nicht überreden. Aber viel wichtiger, was viel schöner da kommt, ist, dass man hier die Evo, unsere Prosumer, die fürs Gaming und so sicherlich super ist, die stirbt auch den Heldentod, wenn es in einem Self-Cluster ist. Im Gegensatz zu natürlich den NVMEs ist auch ein bisschen gemein, weil die anderen sind halt auf der SATA, auf SATA-Bandbreite limitiert, während die NVMEs natürlich wirklich voll ausnutzen können. Wenn jemand eine NVME hat, die Namespaces unterstützt, da wäre ich sehr daran interessiert, wie sich Ceph oder ZFS damit verhalten, da ich bis jetzt, wir haben schon einige NVMEs in der Hand gehabt, bis jetzt noch keine leider Namespaces kann. Also wenn jemand eine hat und er will mal ein bisschen oder kann aber ein bisschen testen damit, bitte schlagt es einfach im Forum auf, ich kriege es sicher mit, mich wird das auf alle Fälle brennend interessieren. So. So, nun von den Disken zum zum SEF, zum Netzwerk. Wir haben, wie gesagt, 100 Gigabit verwendet, um alleine schon auszuschließen, dass wir in ein Bandbreitenproblem oder in die Limitierung laufen, was zum Beispiel 10G oder vielleicht auch 25G bieten würden. Man erkennt natürlich wieder klar, die beiden hier, dass die NVMEs natürlich die Gewinner sind, die natürlich am meisten IOPS oder Bandbreite liefern können. Auch gefolgt von den Latenzwerten wieder, was im Lesen und im Schreiben stattfindet, sind die ganz vorne mit dabei. Und man sieht dann hier die Samsung, das, was wir vorher als Raw-Test hatten, in einem kleinen Cluster, also 3 Nodes, 2 OSDs pro Node, also man hat 6 OSDs in dem Fall. Und man kommt eigentlich schon ganz schön so 2000 IOPS lesen, ist schon ganz heftig. Also das kann man schon gut mit einem 3-Node-Cluster seine Ressourcen abwackeln. Wenn es natürlich dann mit 4 OSDs und mehr, also wenn man mehr OSDs reinsteckt, desto besser. Vor allem, wenn man 100G-Netzwerk hat, dann bietet es sich sowieso schon an, 4 oder mehr SSDs pro Node zu verwenden, vor allem, wenn man kleine Setup verwendet. Wenn man dann sein Setup ausweitet, was bei der Proxmox-Seite 32 Nodes sind, da es auf das Corosync limitiert ist, das Corosync an sich sagt zwar 64 Nodes, dass die mögliche Größe ist, momentan, wo dann sonst Multicast Probleme macht. Wir haben ein Limit, wir sagen 32. Es gibt natürlich Leute, die dann größere Cluster haben, aber dann ist es so, dass halt wirklich auch die Netzwerkinfrastruktur dementsprechend stark ausgestattet sein muss, weil ziemlich viel Multicast-Traffic hin und her fliegt. Ja, ich bin so im Groben schon, ich komme zum Ende. Wichtig für uns ist auch nicht nur, dass fleißig Subscriptions gekauft werden, das ist natürlich sehr wichtig. Wenn ihr Support haben wollt, gibt es das zum einen für Open Source Geschichten, das Community. Da habt ihr das Forum, da in der Wiki haben wir unsere Artikel. Die Mailinglisten, also es gibt für die Entwickler eine Mailingliste, es gibt für die User-Seite die Mailingliste und vieles spielt sich aber auch im Forum ab, also da ist der Hauptanteil unserer User. Gerne, wer Korrektur lesen will, kann, der ist gerne dazu aufgerufen, unsere Doku sich anzuschauen, durchzulesen, Übersetzungen beizusteuern, da wir, ich habe schon vergessen, wie viel 100 irgendwas Sprachen, aber da müsste ich noch nachlesen. Wer nicht so von der Community-Seite, sondern eher entwickeln will, der kann für uns auch gerne Patches schicken auf unserer Mailingliste. Es gibt genug Dinge zu tun, die im Bugtracker vermerkt sind, also ihr könnt auch gerne einen Bug nehmen und den damit bearbeiten. Ihr findet den Quellcode offen und könnt gerne jederzeit auf der Mailingliste Fragen stellen zu diversen Entwicklungsthemen. Ja, und finden tut es uns. Also wir sind aus Wien, so. Und finden tut es uns zum einen auf proxmox.com. Wenn ihr eine Subscription habt, dann habt ihr Kundenportal zur Verfügung zusätzlich zu dem Forum. Da kommt dann direkt mit uns Entwicklern in Kontakt. Also es ist nicht so, dass ihr durch irgendwelche diversen Gruppen durch müsst, sondern ihr habt jeden Tag einen Entwickler an der Hand, der mit euch den Fall, den ihr habt, mit dem Ticket durchgeht. Und der behandelt das Thema bis zum Ende. Es sei denn, es findet sich bei uns einen Spezialisten, der sich da noch besser auskennt, dann wird natürlich der herangezogen. Aber nichtsdestotrotz sind das alles in Entwickler und ihr könnt euch da sicher sein, dass ihr da keinen First-Level-Support oder so durchscheiden müsst, sondern gleich bei uns landet. Ja, Online-Shop, falls allgemeine Fragen sind, so wie es mit den Subscriptions ausschaut, wie viele brauche ich denn für mein Szenario und dergleichen, einfach an Office-Ad schreiben und da wird euch auch weitergeholfen. Und für mich war es für heute. Wenn ihr Fragen habt, gern.
Wenn ich nach unten skalieren möchte und vielleicht doch wieder bloß mit zwei Geräten anfangen möchte, DRBD ist noch im Fokus oder ist das ganz weg?
Was? Nein, also Limbit hat den Support übernommen für DRBD in Kombination mit Proxmox. Die haben ihr eigenes Plugin und ihren eigenen Code. Im Forum tauchen leider immer mehr Leute auf, die sagen, dass das Plugin nicht mehr funktioniert. Für unsere Seite aus ist es keine Option, das zu verwenden. Wir haben das ZFS, das mit unserer selbstgebauten Storage-Replika, also was ZFS Send and Receive ist, für eben so zwei Node-Szenarien sehr, sehr gut funktioniert. Auch den Failover lässt sich damit abbilden. Da hat DRBD nicht mehr viel, was es uns wirklich bieten würde, wenn es dann auch wirklich gut funktionieren würde. Und ab drei Nodes denkt man dann eh über Ceph dann schon drüber nach.
Ne? Dann noch eine Frage zu den Platten-Performance, die du da gezeigt hast. Du hast ja gesagt 60 Sekunden, weil viele Sachen sozusagen, ja, wenn die länger laufen, dann auch wirklich warm werden und dann auch wirklich die Performance einstellen. Hast du da auch Erkenntnis zu?
Ja, also wir haben eine speziell jetzt bei den Intel Optanes, bei den kleinen, also Intel Optane Memory, die wir auch mal zur Hand getestet haben, haben wir ja einen Kühlkörper draufgepackt. Dasselbe ist mit anderen M2s, da sehen wir speziell, dass das wirklich inhärent langsamer wird. Bei den großen NVMEs, da ist eh schon ein Zentimeter Kühlkörper drauf, da wird zwar auch warm, aber ich hätte jetzt keine, natürlich ändert sich, also jeder Test schaut immer ein bisschen anders aus, im Endeffekt vom Ergebnis. Aber ich habe es auch ein, zwei Stunden mal laufen lassen und einfach mal geschaut, was so ist. Es ist nicht spannend. Das Niveau ist schon sehr, sehr hoch bei den NVMEs, auch die Samsungs. Und da wir das in Supermicro Server eingebaut haben, die mit Lüfter Vollgas blasen und in unserem Serverraum steht, haben wir mit der Lautstärke auch kein Thema. Also, genau. Ja. Das Mikro kommt.
Ja, erstmal danke, dass ihr die Distribution zur Verfügung stellt.
Danke.
Und dann meine Frage ist, wenn ich jetzt einen Server betreibe und keine Aussicht in Zukunft habe auf einen Upgrade, auf mehrere, gibt es da gute Gründe, Ceph zu verwenden gegenüber ZFS?
Das schließt schon aus. Bei Ceph, man kann zwar mit einem Monitor fahren und man kann lokal OSDs und Daten verteilen, aber wenn der Monitor hin ist, dann tschüss mit Ü. Dann sind deine Daten, die sind in dem Blue Store, speziell in Blue Store, dann sehr schwer, wenn überhaupt, rauszufummeln, weil die auf den unterschiedlichen OSDs verteilt werden. Also man tut sich da mehr Arbeit an, als man dann davon hat.
Ne? Kurze dumme Frage, was heißt OSDs eigentlich?
Object Storage Daemon. Also ein Daemon wird im Normalfall für eine Platte hergenommen und da drin, also der verwaltet sozusagen, wenn 4 Megabyte Objekte im Standardfall ankommen, dass die Metadaten in die Datenbank kommen, dass andere auf die Platte geschrieben wird, dass dann beim Scrubbing auch die Objekte wieder gelesen werden und mit Metadaten verglichen werden. Also das ist die Logik, also die OSD hat sehr viel Logik eingebaut, um eben ein einfaches Skalieren oder auch im Fehlerfall eine Selbstheilung machen zu können.
Okay, danke schön.
Bitte.
Hi. Hi, ich hätte noch eine Frage zum Benchmarking.
Ja.
Ich stecke da aktuell gerade drin und habe mir euer PDF angeschaut.
Ja.
Da sind zwei Fragen. Das erste ist, was du mit FIO machst, ist ja so ziemlich der Worst Case, was man so antun kann mit Synchron, keine Parallelisierung. Warum benutzt du kein Random Write? Ist das sehr spezifisch, dass der versucht, das sequenziell zu machen?
Nein. Der Fall hier ist einfach mit dem FIO auf den Raw Disks, um einen vergleichbaren Wert zu haben. Das ist einfach Sync, ich schreibe in einer Tour drauf, meine 4Ks, ich schalte alle möglichen Caching-Geschichten aus, damit das gleich direkt auf die Platte ist, um zu sehen, was für eine IOPS mir das Ding liefert, wenn es einfach mal im Sync schreibt. Das ist natürlich je nach Workload die Tests komplett anders ausschauen als das, was ich hier gemacht habe, ja. Aber das ist zum einfach, das feuere ich mal drauf, dann kriege ich die IOPS raus für den Test und dann schaue ich im Forum oder in einem Handbuch nach, ja, aha, okay, ich liege gar nicht so weit weg mit den Platten, die Leute sagen, dass es gute IOPS-Zahl ist. Es ist einfach nur, damit man ein bisschen einen Vergleich hat, um zu wissen, wohin man geht. Also man sieht ja bei der hier bei den IOPS-Zahlen, dass die Evo ja 339 im Sync 4K sequenziell im Gegensatz zu der SM, da weiß man dann schon, okay, auch wenn der andere Test mit anderen Pattern läuft, die SM wird wahrscheinlich auch dort besser sein als die Evo. Um den Fall geht's.
Ich hatte natürlich, bevor ich den Test begonnen hatte, schon Evos gekauft. Fürs Testcluster allerdings. Die 860er ist ein bisschen schneller geworden, aber ist immer noch Faktor 15 zu einer SM883.
Ich vermute mal, dass halt in der SM einfach die vor allem die besseren Chips und einen anderen Controller eingebaut wird und so das Prime-Produkt ist, während die Evo, wir wollen im Consumer-Markt auch dabei sein, wir verwenden halt die zweite Wahl Chips, sind zwar auch gut, aber sind halt nicht dementsprechend. Also so schätze ich das ein, dass Samsung da ein bisschen spiegelt damit. Kostet natürlich auch was anderes.
Okay, dann hätte ich nur noch die abschließende Frage zu dem nächsten Bild. Findet man dazu die Comment Lines, die du verwendet hast? Besonders was mich interessiert ist, wie du den FIO-Benchmark machst auf dem CEF, welche FIO-Version, weil
also ich habe die Werte. Habe ich ausgeschaltet? So. Die Werte habe ich mit dem Rados-Benchmark. Also FIO erlaubt es direkt auf ein RBD-Image zu gehen. Da testen wir aber dann in dem Fall, wie ist es jetzt eine VM mehr oder weniger als Storage zu haben, also über den Weg zu gehen, oder wenn man es mit dem KBD, wenn man sich das Device zuerst mappt und dann auf das Device direkt drauf feuert, dann wird man es wie in einem LXC-Container oder in einer VM, die den KBD Client verwendet, in dieser Richtung testen. Und nur das blanke Storage. Wenn man in der VM dann drin ist, dann schaut der Test nochmal anders aus, weil dann läuft ein Kernel, dann hat man noch sein Filesystem und vielleicht dazwischen.
Alles klar, danke.
Bitte.
Hallo. Hallo. Erstmal danke für den Vortrag, war sehr gut.
Danke.
Zwei Fragen. Die eine, wer unterstützt hier das Rados Gateway mit eurer Oberfläche?
Nein, also eingebunden haben wir es nicht. Aber wir nehmen die Upstream-Ceph-Pakete her, bauen die selber, lassen auch Tests drüber laufen und testen, dass unser Stack speziell funktioniert, also was RBD und CephFS betrifft. Aber die Pakete sind da, dass man Rados Gateway bauen kann.
Okay.
Also das Installieren und selber konfigurieren, das ist alles kein Problem. Was wir Was wir also nicht so drin haben, ist halt GUI oder so, weil für uns gibt es keinen Anwendungsfall, jetzt ein S3-kompatiblen Storage in der Richtung zu bauen. Wir haben VMs direkt und brauchen Images, also RBD für den Anwendungsfall, ja.
Okay, na, ich dachte jetzt wegen der Flexibilität, weil teilweise ist ja so ein Ceph ganz nett hier, weil viele Anwendungen benutzen ja heutzutage ein S3 irgendwie API-technisch, auch wenn es dann halt von Ceph ist.
Ja, aber das.
Aber wenn es nicht oft. Ja, wenn es nicht da ist, ist es okay.
Du drückst bei uns drauf Create, VM, Create, die und die Disken will ich haben, bumm, und da ist es.
Ja, da aber ist, wenn du eine Applikation hast, die dann irgendwie gerne ins S3 irgendwie was schreiben will, verteilt irgendwie in verteilte Applikationen, die dann S3, dann das ist das immer ganz nett, wenn man schon so ein Ceph hat, wo dann.
Ja, ja, was selber bauen und, ja, genau. Und den restlichen okay. Teil von uns managen, ja schon, aber das Rados. Gateway und den S3 Storage mit den ganzen Buckets, das haben wir nicht drin. Das ist nicht unser Target. Das FFS auf der anderen Seite, das haben wir eingebaut wegen Backups und ISOs und dergleichen schon mit dem Cluster ablegen kann und nicht ein extra NFS Storage bedienen muss.
Und die zweite Frage wäre, wie wird denn so ein Proxmox installiert, wenn ihr sagt, ihr wollt auf Ceph gehen, weil Proxmox selber muss ja auch irgendwo installiert sein. Wo ist Proxmox installiert? Das kann ja nicht im Ceph installiert sein, oder?
Nein. Aber sei es jetzt auf einer separaten Platte, sei es auf einer M2, also wie man es anstellt, das ist ja dann einem überlassen. Nur allerdings sollte man nicht irgendwelche DOM-Devices, USB-Sticks oder dergleichen verwenden, da bei uns ziemlich viel gelockt wird, also nicht Ceph selber, lockt auch schon eine ganze Menge, aber bei uns ist es, glaube ich, wenn ich mich so grob erinnere, dass wir mal berechnet haben, so ungefähr 10 GB am Tag Logfiles, weil wir alle Tasks vom ganzen Cluster auch mitloggen, dass sie dann halt auf der Note dann verfügbar. Das erzeugt schon ziemlich viel. Also wenn viel migriert wird und viele VMs angelegt und zerstört werden, passiert da schon so einiges an Logging im Hintergrund. Und es sterben halt USB-Sticks ziemlich schnell. Ne? So.
Ja. Ja. Danke auch für den Vortrag. Wenn man sich so ein bisschen durchklickt bei Serverbörsen von Hetzner oder sowas und nach einem Server sucht, kommt man relativ schnell auf Geräte, wo ein Hardware-Rate mit drin ist. Ist das positiv, negativ oder eigentlich egal für Proxmox, Ceph?
Also für Proxmox wäre es egal. Es geht eher in der Kombination. Also Klassiker, man hat sein Hardware-Rate und hoffentlich dann, also bei Hetzner gibt es andere Probleme als die Hardware. Bitte. Wir haben Hetzner hat ein sehr eigenes Netzwerk und bei uns tauchen immer wieder Leute auf, die damit nicht zurechtkommen. Und das ist eher das Hauptthema, als wie der Server ausschaut. Aber um auf die Frage zu kommen: Hardware Rate, LVM, obendrauf kann man standardmäßig installieren mit dem Proxmox gleich aus dem Installer raus. Gute Wahl. Proxmox mit ZFS, Hardware Rate Controller, schlechte Wahl. Alleine dasselbe mit dem Ceph. Alleine schon, weil diese Technologien die Platten direkt in der Hand haben wollen, sozusagen, und wissen wollen, was da eigentlich drunter ist, um zu wissen, also im ZFS-Fall wäre es quasi, was ist denn die Blockgröße. Damit stellt sich ein, quasi wie die Chunks aufgeteilt werden und kann zu guter oder schlechter Performance führen. Oder um irgendwelche Checksumming-Sachen zu machen. Und da ist halt ein RAID-Controller, der dazwischen ist, der ist ein eigenes Betriebssystem wieder, das alles Mögliche maskiert und das ist natürlich sehr schlecht im ZFS-Fall. Ceph hat genau dasselbe Problem. Es will Platten direkt haben. Es weiß, wenn viel passiert im Ceph-Cluster, dass es auch die OSDs, das kann das ganze System runterdrosseln, um nicht quasi einen Teil einfach nur zu überfahren und dann mit hängenden IOs wartet, bis endlich die Platte soweit ist. Also das würde ein RAID-Controller würde das vorher schon abfangen und maskieren und würde sagen, okay, ich habe 2 GB RAM, feuer mal frei, bis der 2 GB RAM plötzlich voll. Und dann die nächste OSD, die am selben Controller hängt, die will natürlich auch feuer frei und sagt so, kann nicht. Und dann hat man halt das lustige Spiel, dass halt OSDs anfangen zu flappen oder dass plötzlich die Stuck Requests auftauchen, dass halt die Daten nicht mehr geschrieben werden können. Und je länger das geht, desto schlimmer wird es und irgendwann macht es Puff und man kann sein Cluster selber wieder zusammenbauen. Ist mir auch selber passiert. Also ich habe diesen leidigen Fehler auch gemacht. Ich habe Ray-Controller genommen, habe RAID-Nulls gemacht, weil ich kann nicht in IT-Mode, das geht mit dem nicht. Anstatt, dass ich ihn rausgeschmissen habe und dann neuen eingebaut habe, dann sind geht schon. Und lief alles gut. Die ersten 3-4 OSDs war kein Thema. Dann haben wir angefangen, jetzt wollen wir doch voll machen und haben wir angefangen, alle zu bestücken. Das waren 8 Stück. Und dann oje. Und es hat 2 Wochen schlaflose Nächte gegeben, warum die ganze Infrastruktur, weil es ist ja nicht so, dass das man irgendwann so mal testet, sondern das war alles live. Sowas muss, ne? Und standen wir dann halt da, so quasi, keiner kann arbeiten, weil eben die Ray-Controller, die ein, zwei, die drin waren, das ganze System einfach lahmgelegt haben. Also Proxmox, Ray-Controller mit LVM ja, Proxmox mit ZFS, Controller nein, Proxmox mit CEF, Controller nein. Am besten HBAs verwenden, die gibt's auch, die sind auch günstiger als Ray-Controller und viele bieten die auch mit an. Und ein HBA ist immer noch ein bisschen was anderes als ein Ray-Controller, der man in IT-Mode flasht im Endeffekt. Also wir sehen da immer wieder Kleinigkeiten, wo wir uns nicht sicher sind, ob das jetzt so von einem HBA auch gemacht wird oder ob das eigentlich nur von dem Ray-Controller im IT-Mode kommt.
Ja. Ja, dann nochmal vielen Dank für den Vortrag. Wir sind durch mit der Zeit, sorry.
Passt. Ich bin jetzt später draußen noch da. Also. Danke.